Ihr Lieben, bin ich schon drauf? Ja. Gott redet mit Menschen. Während dem Gebet hat mir der Herr den Fehler gezeigt. Die Soundkarte hat sich abgeschaltet. Und dann ist es kein Wunder, dass es nicht rüberkommt. Ich hoffe jetzt durch einen Neustart, dass das Thema behoben ist, dass wir da doch noch was machen können. In der Zwischenzeit machen wir noch schnell was anderes. Kennt jemand von euch, außer Horst, Martin Hacker? Martin Hacker, habt ihr schon mal von ihm gehört? Martin Hacker kommt aus Lauenburg. Nein, ich kenne ihn aus Kiel, aus der Gemeinde Gottes. Und ich sage euch mal, was da passiert ist. Ich hatte einen Bruder, ich bin in Flintbek aufgewachsen und habe den nach Kiel mitgeschleift in die Gemeinde. Und der arbeitete in einem Betrieb, in dem auch Martin Hacker arbeitete. Und der Bruder, den ich mitgenommen habe, der war sehr einfach gestrickt. Der hatte die Aufgabe, Paletten hin und her zu fahren und nach Feierabend die Arbeitsplätze von den anderen Leuten zu reinigen. Und immer wenn ihm jemand begegnet ist in der Gemeinde, hat er gesagt, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. So auch Martin Hacker. Und der hat ihm dafür gehauen. Dann hat er ihn auch mal angespuckt oder mit Füßen getreten. Und Michael, den ich mitgebracht habe, der hat gesagt, ja, und Jesus liebt dich trotzdem. Immer wieder. Bis Martin Hacker eines Tages gesagt hat, jetzt muss ich doch mal gucken, wo dieser Blöde herkommt. Er war ein Rocker in der Motorradgang. Und ist tatsächlich in den Gottesdienst gegangen, ist mitten in der Predigt aufgestanden, nach vorne gelaufen, stand vor der Kanzel und wollte dem Pastor mal seine Meinung sagen. Und in dem Augenblick kommt der Heilige Geist und schmeißt ihn zu Boden. Und er bekehrt sich in diesem Gottesdienst, geht wieder zurück zu seiner Rockergruppe und sagt, so Freunde, ich mache nicht mehr mit, ich gehe jetzt ins Haus Gottes. Ich bin Christ geworden. Und da haben die gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Wo ist das? Und dann hat sich die gesamte Truppe aufgemacht mit ihren Lederjacken, mit ihren Ketten, mit ihrem Schlagring, so nach dem Motto, wir räumen jetzt mal auf, sind da reinmarschiert in Kiel. Und was passiert? Der komplette Trupp hat sein Leben Jesus übergeben. Alle, komplett alle. Und Martin Hacker, der erste von ihnen, ist Pastor geworden. War lange Pastor in Kiel. Und er kommt aus Lauenburg und er predigt ab und zu bei uns in Lübeck. Und ich habe ihm erzählt davon, dass ich auch nach Lauenburg fahre. Und er sagte, Bruder, ich komme aus Lauenburg und diese Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Sagt ihnen herzliche Grüße von mir. Ich will mit euch in Verbindung treten. Ich bin bereit, euch zu helfen. Was sagt ihr nun? Ich habe hier die Koordinaten aufgeschrieben und mitgebracht. Ich gebe sie euch. Setzt euch mit ihm in Verbindung. Er verlangt bei uns noch nicht mal ein Honorar, wenn er kommt, obwohl er jetzt zurzeit in Labö wohnt. Aber der kommt hierher und hilft euch. Er hat gesagt, Lauenburg liegt mir sehr am Herzen. Grüßt die Gemeinde. Ich möchte Verbindung. Über 25 Jahre. Nee, stimmt gar nicht. 25 Jahre. Wann bin ich denn weggegangen? Seit 1978. 78 ist nicht ganz 25 Jahre. Bitte? 43 Jahre, ja. Ja, ich habe mich jetzt vertan. Ich war gerade bei meiner Silberhochzeit. Die liegt aber auch schon hinter uns. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort. Danke, dass du mitten unter uns bist. Auch wenn das mit der Technik heute nicht so geht, wie wir uns das gedacht haben. Aber du bist dennoch hier und du willst uns heute Morgen auferbauen. So segne jetzt jeden Einzelnen, der gekommen ist. Und lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Das Thema, das ich heute Morgen habe, heißt drei Wahrheiten über unser Leben. Und ich erlaube mir heute Morgen über ein Thema zu sprechen, das überall, wo ich hinkomme, zu hören ist. Und das Thema heißt Evangelisation. Ihr kennt es. Und fragt euch, wer soll das machen? Vielleicht macht es Martin Hacker, wir werden sehen. Es wird viel darüber gesprochen. Die Frage ist, wo findet Evangelisation im Sinne des Wortes Gottes gegenwärtig noch statt? Wir konnten es ja in letzter Zeit nicht, wegen der Corona-Geschichte. In Lübeck wächst die Gemeinde, obwohl wir noch nicht anfangen konnten mit Evangelisieren. Es kommen ständig neue Leute und sie bleiben. Ich bin erstaunt. Wir hören aktuell die Nachrichten der Folgekonferenz, der Lausanner Konferenz für Weltmission, auf der Menschen, die sagen, sie seien Christen, behaupten, wer heute noch Menschen zur Bekehrung ruft, der sei ein Wortterrorist und übe Gewalt aus. Das kann man heute hören, und zwar von Christen. Das hat mir einer geschrieben, dass das Satanischste, was man heute noch machen kann, ist, mit Menschen über Sünde zu reden. Und als ich ihm dann sagte, ich dulde keine Irrlehren, hat er mich angezeigt. Ich kriegte erst Heilbronn ein Schreiben vom Staatsanwalt, dass er sich darüber beklagt hat, dass ich ihn einen Irrlehrer nannte. Dann habe ich dem Staatsanwalt einen netten Brief geschrieben, in dem stand ganz einfach drin, lieber Herr Staatsanwalt, ich verstehe die Rechtsauffassung dieses Herrn nicht. Sind Sie doch so gut und stellen Sie mal das Verfahren ein. Und das wurde dann eingestellt. Aber so ist das heute. Man hat den Eindruck, das Christentum schafft sich selbst ab, indem es von sich selbst behauptet, über Sünde zu reden sei Terror. Und wir können das ja mal versuchen, wir erleben das ja. In Hannover ist gerade ein evangelischer Pastor aus dem Dienst geworfen worden, weil er gesagt hat, die Menschen bestehen aus Mann und Frau. Das hat gereicht, um ihn rauszuwerfen. Also über Sünde zu reden, ist Terror bei manchen Leuten, offensichtlich in der Politik, in der Regierung heutzutage. Was kommt da eigentlich auf uns zu in der Endzeit, in der wir uns zweifellos befinden? Lassen wir uns einschüchtern, reglementieren und bevormunden durch einen angedachten Religionstyp unter Federführung der Weltökumene? Oder sind wir bereit, Gottes Wort gegen alle Widerstände furchtlos zu verkünden? Dann müssen wir uns an der Bibel, aber nicht am antichristlichen Zeitgeist orientieren. Und wir müssen natürlich auch mit den Konsequenzen leben, die auf uns zukommen können. Wer das nicht will, soll dann lieber den Mund halten, bevor was Verkehrtes sagt. Ich bin da völlig unerschrocken. Ich habe gesagt, wenn Sie mich einsperren, brauchen Sie im Gefängnis einen guten Seelsorger. Es geht doch darum, ganz neu darüber nachzudenken, warum der Mensch eigentlich gerettet werden muss. Ich konnte das in der letzten Woche in einem langen Gespräch einem Mann erklären und er war fassungslos von dem, was er da hörte. Er kommt seit einiger Zeit zu uns in die Gemeinde und steht jetzt kurz vor der Bekehrung. Und wir haben im August 2 Taufen. Als ich bei uns in der Arche gefragt habe, wann war die letzte Taufe, konnte mir keiner sagen. Das ist so lange her. Aber es fängt Neues an. Und unsere Gemeinde war so wie eure. Was geheißen hat, es macht eigentlich keinen Sinn mehr. Nordwestbund hat gesagt, wollen wir sie nicht lieber schließen? Und die Gemeinde hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und ich habe dem lieben Sven Goda einen Brief geschrieben. Die Gemeinde kann sich im laufenden im laufenden Gottesdiensten wieder regenerieren. Das hat ihm gar nicht gefallen. Ich weiß auch warum, aber darüber reden wir nicht. Aber er war bei uns im November im Gottesdienst und was hat er uns gesagt? Hier sind ja so viele Leute, die kenne ich noch gar nicht. Ja, preis dem Herrn. Wenn wir unsere Dinge unter Gebet machen und nicht nachlassen und nicht verzweifeln, auch wenn heute viele nicht da sind, ja auch Sommerferien, vielleicht ist der ein oder andere verreist, ich weiß es nicht. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist mitten unter uns und es gibt keinen Grund aufzugeben. Dahin möchte ich euch ermutigen. Und rechtzeitig kam noch der Martin bei uns vorbei und hat gesagt, die Gemeinde Lauenburg liegt mir am Herzen. Da will ich hin, um die will ich mich kümmern. Ja, preis dem Herrn. Predigten wie die ersten Christen es taten, ist das Gebot der Stunde. Aber wie predigten die denn? Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in die Stadt Ephesus und mit euch an der dort gerade stattfindenden Evangelisationswoche teilnehmen lassen. In einer Gemeinde sind Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt wollen sie sich taufen lassen. Aber das ist ja nicht so einfach damals gewesen wie heutzutage bei uns. Die Gemeinde ist neu gegründet worden in einem total heidnischen Umfeld. Die Neubekehrten wissen, dass dieses öffentliche Bekenntnis zu Jesus die Feindschaft ihrer heidnischen Landleute zur Folge hat. Der Missionar, der die Gemeinde gegründet hat, befindet sich momentan außer Landes. Er hat aufgrund des massiven Widerstands die Stadt verlassen müssen. Das war Paulus. Und deshalb schreibt er den Täuflingen in einem Brief, was ihm für diese junge Gemeinde wichtig erscheint. Und jetzt lese ich aus Epheser 5, die Verse 2 bis 14. Da schreibt Paulus nämlich, geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und Gott hat dieses Opfer angenommen. Ihr gehört zu Gott, da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Gott und Christus herrschen werden. Das gilt auch für alle, die von Habgier besessen sind, denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum meidet solche Leute. Früher habt auch ihr in Dankbarkeit gelebt, aber heute ist das anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden will. Doch wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Ich habe euch schon die letzten Male gesagt, ich bete für das Wort Gottes. Und wenn Gott mir dieses Wort aufs Herz legt, denke ich nicht darüber nach, ob es der Gemeinde gefällt. Ich bin hier der Briefträger. Den Brief hat der Herr geschrieben. Ich bringe ihn bloß mit. Und ich habe keine Ahnung, warum dieses Thema heute für euch wichtig ist. Vielleicht nur für einen, vielleicht für alle, keine Ahnung. Aber Gott hat es mir aufgetragen. Wenn man sich diesen Text vor Augen führt, dann hat man den Eindruck, diese Gemeinde existiert nicht in unserer Zeit. Und schaut euch doch mal um, wie es in dieser Zeit aussieht. Die Gendersprache muss überall eingeführt werden. Ich war in Tübingen in der evangelischen Kirche. Da wurde das Vaterunser gegendert. Ich hab's nicht wiedererkannt. Es ist nicht zu glauben. Ja. In der evangelischen Kirche, ja. Es ist nicht zu glauben. Wenn man dorthin kommt, man weiß nicht mehr, wie man formulieren soll, damit es denen in Kram passt. Aber mir passt das nicht in Kram, dass ich nicht so reden soll, wie der Herr es mir aufträgt. Ich predige so. Es ist unglaublich. Guckt in die Schulen, in die Kindergärten. Die Kinder werden heute mit Homosexualität, mit Gleichgeschlechtlichkeit konfrontiert und sie werden gezwungen, dahin zu gehen. Es ist unglaublich. Der Papst schreibt eine Enzyklika, Fratelli Tutti, heißt die Überschrift. Ich habe sie mir in Deutsch runtergeladen, eine mehr als 100-seitige Lobpreisrede auf den Islam, wo er unter anderem mitteilt, die katholische Kirche will mit Hilfe des Islam eine neue Weltreligion gründen, an die wir dann alle glauben. Das ist unsere Situation, das ist Endzeit. Man muss sich das mal vorstellen, was in dieser Welt wirklich vorgeht. Und man versucht wirklich, das Evangelium immer weiter zurückzudrängen. So würde man ja junge Christen heute nicht mehr ansprechen, sagen mir die Leute. Ein Professor, ein Theologieprofessor hat mir gesagt, die Bibel, wie sie uns heute vorliegt, ist nicht für unsere Zeit, die ist für die Zeit von damals. Wir müssen sie erstmal neu interpretieren. Das ist das, was heute vor sich geht. Und da stehen wir mittendrin. Und es ist erstaunlich, wir sprechen Leute an, persönlich sprechen Leute an. Fragt mal Horst, wie viele Leute der und seine Frau in die Gemeinde gebracht haben. Nur durch das persönliche Gespräch. Und die Leute sind in dieser Zeit ansprechbar. Jetzt heißt es, mit Menschen zu reden und ihnen von Jesus zu erzählen, was er an uns Gutes getan hat. Aber es heißt heute, und das ist ja von Willow-Krieg gekommen, es soll ja niemand erschreckt werden. Wir reden nicht über Sünde und wir reden nicht über den Teufel. Das habe ich gelesen in einem Buch von Willow-Krieg. Das würde bedeuten, dass wir den Menschen Schmerzen zufügen, so als würden wir ihnen einen Arm auskugeln. Und wir wollen, dass sich die Leute bei uns in der Gemeinde wohlfühlen. Nein, sie müssen sich nicht wohlfühlen, sie müssen wach werden. Und wenn einer seine Sünde erkennt, ich habe noch keinen gesehen, noch nie habe ich einen gesehen, der dabei gelacht hat. Noch nie. Also, aber es heißt heute dieses altertümliche Reden, das kann ja den Spaß an der Sache verderben. Diese Schwarz-Weiß-Malerei mit Kindern des Lichts und der Finsternis. Das erinnert doch sehr an den Kreuzzug der USA gegen die Mächte des Bösen und gegen die Schurkenstaaten. Und wir alle empfinden, wie oberpeinlich das ist, wenn dann die Bilder um die Welt gehen von perversen Gefangenenquälereien durch amerikanische Soldaten. Obwohl die Amerikaner von sich behaupten, dass das Volk zu 70% wiedergeborene Christen seien. Ich weiß nicht, was sie darunter verstehen. Ganz abgesehen davon, dass deutsche Politiker und Journalisten diese Peinlichkeit noch toppen, indem sie sich moralisch in einer Art und Weise entrüsten, als habe unser Volk mit Machenschaften solcher Art noch nie was zu tun gehabt. Wenden wir uns diesem Wort zu, das Paulus an die Christen in Ephesus schreibt. Denn es tut uns gut, aus der Bibel diese deutlichen Worte zu hören, damit wir uns nicht einbilden, Gott sei doch nur ein klein wenig mehr als das, was wir gewöhnlich Anstand und Rechtschaffenheit nennen. Und dieses klein wenig mehr würden wir wohl auch noch aufbringen. Paulus stellt klar, die Taufe ist die Wende aus der Finsternis in das Licht. Die kommt aber erst, nachdem wir erkannt haben, wer wir sind. Zuerst kommt die Sündenerkenntnis. Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße, dann lasst euch taufen, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wer erdreistet sich, diesen Satz umzukehren? Das geht genau in dieser Reihenfolge. Wohlgemerkt, das gilt so nur für Christen, dass die Taufe von der Dunkelheit ins Licht führt, denen Jesus Christus groß geworden ist und die sich als Erwachsene taufen lassen. Die Baptistengemeinde hat eine Vereinbarung getroffen mit der evangelischen Kirche auf gegenseitige Taufanerkenntnis. Wo du hinguckst, es ist überall Endzeit. Es ist überall Endzeit. Und ich selber bin jetzt 48 Jahre gläubig und ich bin jahrzehntelang darauf aufmerksam gemacht worden, macht euch bereit. Und Gottes Wort sagt, wenn ihr das alles seht, freut euch, mein Kommen ist nahe. Aber wir wollen noch viele mitnehmen, auch aus der Stadt in Lauenburg. Wir wollen nicht alleine gehen, hier sind noch so viele draußen. Nicht nur Freunde und Familienangehörige, auch Fremde, die Jesus nicht kennen. Und dann kommt Jesus und schafft für Abhilfe, ich hoffe doch. Ich kann ja nicht jede Woche hier sein, ich bin zurzeit in 4 Gemeinden unterwegs. Ja, ich erinnere zum Beispiel an Halleluja Joe. Kennt ihr Halleluja Joe? Aus Hamburg, so nennt er sich heute, Joe Scharwächter. Ein ehemals schlimmer Kunde aus der St. Pauli-Szene. 9 Jahre hat er gesessen im Gefängnis wegen versuchten Totschlags und anderer Delikte. Und jetzt ist er Kapitän bei der Heilsarmee. Ein Evangelist par excellence. Bis er Jesus kennenlernte und sich taufen ließ. Für ihn war die Taufe der Wendepunkt, der Weg von der Finsternis aus der Gosse in das Licht des Glaubens. Und es geht heute. Wir haben bei uns einen Bruder in der Gemeinde, der zwar nicht 9 Jahre im Gefängnis saß, aber ansonsten eine ähnliche Biografie hatte. Der hat es uns neulich in seiner ersten Predigt bei uns in der Gemeinde erzählt. Und das könnt ihr euch auf unserer Arche-Seite anhören von unserem Heinz. Und der ist der nächste Anwärter bei uns für Ältestenschaft. So macht Gott Neues. Wenn wir uns die Freiheit nehmen, mit Menschen zu reden, das ist unser Hauptproblem. Wir müssen unseren Mund auftun und den Menschen, die wir kennen oder die wir nicht kennen, mit denen wir ins Gespräch kommen, nur erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Mehr ist es doch nicht. Wir sollen doch keine geschliffenen theologischen Abhandlungen loslassen. Das kann jeder, das ist so einfach, dass jedes Gotteskind das kann. Dieser so Scharwächter ist als Missionar der Heilsarmee in ganz Deutschland unterwegs und hält Abende zu biblischen Themen in vielen Gemeinden. Und ihr merkt, es geht nicht um weiche Übergänge oder um sanftes Getöse. Da tritt jemand aus der Nacht der Sünde hinein in das helle Licht des Evangeliums. Das ist Paulus ganz wichtig, denn gerade erst zum Glauben gekommenen Christen noch einmal in wenigen Sätzen deutlich zu sagen, was Christsein wirklich bedeutet. Und ich habe euch ja, als ich das erste Mal hier war, meine Bekehrungsgeschichte erzählt. Das kann man nicht träumen. Das kann man auch nicht planen. Gott tut einfach nur Wunder. Ich dolmetsche die Aussagen von Paulus für unsere Zeit nun mal in 3 Kernsätzen, ohne das Wort Gottes zu verlassen allerdings. Der erste Punkt ist, wir sind viel geliebter, als wir wissen. Denkt daran, wie Jesus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat. Das wollte ich eigentlich heute singen. Das ist keine alltägliche Liebesgeschichte. Da lässt ein Mensch sein Leben freiwillig für einen anderen und stirbt an seiner Statt einen qualvollen Tod. Das kommt dem, was die Bibel sagt, sehr nahe. Niemand hat größere Liebe, als der sein Leben lasse für seine Freunde. Es gibt viele Gesichter der Liebe. Das ganze Alte Testament ist voll von Geschichten, in denen Gott seinem Volk zeigt, wie lieb er es hat. Trotz ihrer Verfehlungen. immer wieder Heilsangebote, auch wenn sie manchmal mit Gericht zu tun hatten. Israel hat die längste Zeit keine Augen dafür gehabt. Aber gerade darin zeigt sich Gottes Liebe. Sie gilt denen, die sich in ihrer Verblendung von ihm abwenden. Wie ist Gott diesem Volk nachgegangen? Ich war vor 14 Tagen in Lauenburg, nicht in Lauenburg, da bin ich ja heute, in Ludwigslust und habe da eine Predigt gehalten. Eine Gemeinde, es waren ungefähr 40 Leute da, 35 Männer und 5 Frauen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, egal wo ich war, habe ich noch nie gesehen. Es waren 35 junge Moslems. Es waren Menschen aus dem Iran und aus Afghanistan. Und denen habe ich eine Evangelisationsbotschaft um die Ohren gefallen, dass ihnen vielleicht die Ohren wackelten. Aber am Ende standen sie alle auf und klatschten Beifall. Und inzwischen war der Pastor Gerhard Leverenz bei mir. Kennt ihr ihn? Und hat gesagt, die Brüder flehen mich an, dir zu sagen, du sollst wiederkommen. Und ich musste wieder sagen, ich habe erstmal Verantwortung für die Arche. Ich kann nicht dauernd unterwegs sein, sonst fragen die mich irgendwann, wo ist eigentlich der Pastor geblieben? Aber ich habe inzwischen 2 Brüder, die imstande sind, bei uns in der Gemeinde zu predigen, aus der Gemeinde heraus, preis dem Herrn. Der Herr tut Wunder. Also kann ich ab und an auch mal weg, zum Beispiel hierher. In Jesus Christus ist die Liebe Gottes Person geworden. Das ganze Leben Jesu war Hingabe an die Menschen aus Liebe. Wie hat er in unzähligen Handlungen und Geschichten diese Liebe weitergegeben? Es gibt nicht wenig Menschen, die sagen, Gott kann mich nicht lieben. Ich bin zu schlecht. Ich habe Dinge getan, die sind zu schmutzig und zu gemein, als dass Gott mir dieses vergeben könnte. Nein, andere liebt er vielleicht, aber mich nicht. Und ich darf den Menschen sagen, doch, er liebt gerade dich. Er liebt alle. Vor allen Dingen liebt er die, von denen wir es nicht für möglich halten. Es gab einen Tag, da habe ich ein Lebensübergabegespräch gesprochen mit Christian Klar. Wisst ihr noch, wer das ist? Bei der Meinhof-Bande? Aber die Geschichte erzähle ich euch ein andermal, sonst wird es zu spät. Aber Gott hat gesagt, jeder Mensch hat die Gelegenheit, das Evangelium zu hören. Und der Mann saß in Stuttgart-Stammheim ganz oben und wurde von Spezialisten bewacht. Wie kommt man an den ran? Nur dadurch, dass Gott ein Wunder tut. In Stammheim hätte ich den nie getroffen. Ich habe ihn getroffen in Rottenburg im Gefängniskrankenhaus. Aber wie gesagt, die Geschichte erzähle ich euch auch nochmal, wenn die Zeit gekommen ist. Ich muss hier weitermachen. Ja, wie eindrücklich hat Jesus in Christus vom verlorenen Sohn die Liebe des Vaters vor Augen gemalt. Die Liebe hat viele Gesichter, aber sie hat eine Leidenschaft. Gottes Liebe gilt für uns, für jeden Einzelnen. Gott will, dass wir leben. Gott ist nie von seiner Schöpfungsidee abgerückt, um in uns Menschen ein Gegenüber zu haben. Deshalb wirbt Gott so leidenschaftlich um uns. Diese Leidenschaft trieb ihn so weit, dass er seinen Sohn hingab, in die Hände der Menschen warf. Und er wusste, sie würden ihn grausam umbringen. Aber er tat es aus Liebe. Wenn es etwas gibt, was Menschen zur Umkehr bewegen kann, dann ist es nicht Strafe, nicht Gewalt, nicht irgendeine Verlockung, sondern Gottes leidenschaftliche, sich hingebende Liebe. Er wartet darauf, dass wir nach Hause kommen und dass wir als lebendige Zeugen seiner Wahrheit Menschen nach Hause bringen, unter sein Wort. Darauf lässt er alles liegen und stehen. Wir sind unendlich wertgeachtet bei Gott. Wir sind viel geliebter, als wir wissen oder als wir uns wirklich klar machen. Zweiter Punkt. Wir sind verkehrter, als wir wahrhaben wollen. Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, hat es in diesem Wort geheißen. Ich glaube nicht an das Gute im Menschen. Die Psychologen sagen, der Mensch ist von Grund auf gut. Was hat uns Paulus im Römerbrief gesagt? Kapitel 3, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Was stimmt denn nun? Ich glaube Gottes Wort, das ist aktueller wie die Tageszeitung. Ich glaube nicht an das Gute im Menschen. Ich weiß, dass ich damit gegen die Meinung vieler Humanisten stehe. Vor dem Hintergrund der grausamen Kriege des letzten Jahrhunderts, vor dem Hintergrund der Terroranschläge in unserer Zeit, gibt es Menschen, die sagen, ich glaube nach wie vor an das Gute im Menschen. Diesen Glauben teile ich nicht. Ich habe zu viele Gutmenschen erlebt in 48 Jahren, davon bin ich 40 Jahre Seelsorger. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wer mir alles gegenüber saß. Ich habe zu viele Gutmenschen erlebt, die in bestimmten Situationen total versagt haben. Einige Male ist für mich eine scheinbar heile Welt zusammengebrochen, als Menschen, für die ich die Hand ins Feuer gelegt hatte, in schlimmste Sünden gefallen sind. Auch ein Seelsorger braucht Seelsorger. Der hat es jeden Tag mit erheblichen Misthaufen zu tun. Und ich war ja lange in Baden-Württemberg, habe da studiert und ich hatte einen Seelsorger, der hat Menschen angeguckt und der wusste, was mit ihnen los ist. Und dann stellt sich plötzlich raus, der Mann ist im Ehebruch, seit Jahren. Und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe mit dem so viel zu tun gehabt und der ist geistlich so durch und durch loyal, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe da unten angerufen und nachgefragt und tatsächlich hat es gestimmt. Der Bruder hat dann Buße getan vor der Gemeinde, hat die Leitung abgegeben und ist dann später völlig dement verstorben. Also es ist nicht ohne an ihm vorbeigegangen, aber er hat wenigstens Buße getan. Wir glauben es manchmal nicht, wenn wir mit Menschen zu tun haben, was in diesen Menschen drinsteckt, wenn die sich wirklich mal öffnen. Jeder könnte, wenn viele ungünstige Faktoren und Versuchungen zusammenkommen, zum Verbrecher werden. Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, würde ich jetzt sagen, ne? Oder würdet ihr sagen, das bin ich selbst, ich kenne mich doch, kann mir nicht passieren. Ich wäre zu solchen Dingen niemals imstande. Meine Motive sind einwandfrei. Kommt euch das bekannt vor? Manchmal erschrecke ich aber auch vor mir selber. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Da spüre ich, wie viel Hass und Niedertrach auch im Bodensatz meines Herzens versteckt sein können. Und dann frage ich mich, warum liebt Gott mich? Bin doch nicht anders wie ihr. Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben alle vielleicht schlimme Verletzungen erlebt. Und manches davon ist immer noch versteckt in uns. Es ist uns gar nicht deutlich. Und wir wundern uns, warum es nicht vorangeht. Warum liebt Gott mich? Ich habe das doch gar nicht verdient. Ich bin doch gar nicht der liebevolle Mensch, für den mich vielleicht einige halten. In mir schlummern eine Menge gefährlicher Sprengsätze, die nur darauf warten, freigelassen und gezündet zu werden. Ich sage das ganz offen. Ich gestehe doch nicht hier, weil ich so ein guter Mensch wäre. Das fällt mir meistens ein, wenn ich bei Pastorentagungen bin. Da lasse ich so lieben gerne die Katze aus dem Sack und hau mal so richtig drauf, damit die Brüder mal aufwachen und sich wieder an das erinnern, was ihr Auftrag ist. Ich stehe aber hier heute oder sitze heute hier, weil ich jeden Tag von der Vergebung Jesu leben darf. Wenn das nicht wäre, müsste ich sofort meinen Platz räumen. Ich bin überzeugt, Paulus hat recht, wenn er schreibt, es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer in Römer 3. Mancher wird im Stillen seinen Widerspruch formulieren, sagen, Moment mal, aber ich bin doch weder Verbrecher noch Terrorist. Ich breche weder die Ehe noch das Recht. Ich bin nicht mal klammheimlicher Steuerhinterzieher und auch kein Lügner und Heimlichtuer. Mein leiblicher Vater auf dem Sterbebett sagte zu mir, ich bin doch kein großer Sünder, du musst mal zu denen gehen. Ich bin ja nur ein kleiner Sünder. Und da habe ich ihm gesagt, du, das ist völlig egal, ob du im Supermarkt eine Kugel Kaugummi geklaut hast oder ob du jemanden umbringst. Die Sünde ist total und die trennt von Gott. Und das Problem müssen wir jetzt lösen, du hast keine Zeit mehr. Und dann hat er ein Lebensübergabegebet gesprochen und dann ist er gestorben. Preis dem Herrn. Aber man muss sich dann die Freiheit nehmen, gerade auch wenn jemand einem ganz nahe steht, jemandem solche Dinge zu sagen. Das ist nicht einfach. Das kostet Überwindung. Also gegen dieses Pauschalurteil, ich bin von Grund auf schlecht, lehnt sich doch etwas in den Menschen auf. Ich denke, sagen Sie, so streng darf man das nun auch wieder nicht nehmen. Ganz ohne Profitsucht kommt man doch nicht durch. Und so ganz ohne das böse Maul zu gebrauchen, geht es nicht ab. Man wird für dumm gehalten, wenn man nicht auf Hohn mit Hohn antworten kann. Aber davon abgesehen, liebe ich Gott und meinen Nächsten wie mich selbst, naja, fast wie mich selbst. Mit der Liebe ist ja eine eigenartige und schwierige Sache, wie folgende Geschichte zeigt. Ein englischer Philosoph, der nicht an Gott glaubte, traf gelegentlich bei Bekannten mit einem Kirchenvorsteher zusammen. Doch war das Treffen immer nur von kurzer Dauer, denn der Kirchenvorsteher verließ jedes Mal demonstrativ das Zimmer, sobald der ungläubige Philosoph reinkam. Eines Tages jedoch hielt der Philosoph den Kirchenvorsteher am Ärmel fest und sagte, »Wohin so schnell, mein Freund? Wir sollten uns allmählich aneinander gewöhnen, denn wir werden noch lange Zeit beieinander sein müssen. Wir kommen nämlich beide an denselben Ort, an den Ort der Verdammnis, ich wegen Mangel an Glauben und du wegen Mangel an Liebe.« Oha! Ja, heftig. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Wir sind verkehrter, als wir uns eingestehen. Gott sieht das übrigens ganz nüchtern. Und ich habe das auch in Gemeinden erlebt, dass da richtig sortiert worden ist. Ne? Mit wem man redet und mit wem man lieber nicht redet. Gibt's nicht in der Arche. Das machen wir nämlich nicht mit, stimmt's? Das machen wir nicht mit. Deshalb hat Jesus ja zu unserer Rettung nicht auf unsere Mithilfe gesetzt, weil wir nun mal sind, wie wir sind oder wie wir waren. Gott hat ja hoffentlich an jedem von uns schon eine Menge verändert. Aber fertig sind wir noch nicht, auch darüber wollte ich heute singen. Ja, wie schade, aber das kommt noch. Wir kriegen das wieder hin. Gott hat zu unserer Rettung nicht auf unsere Mithilfe gesetzt. Der sieht das ganz nüchtern. Und er fragt uns nicht mal. Der hat gehandelt. Weil wir alle an unserer verkehrten Art kaputt gehen. Es wird Zeit, sich ehrlich einzugestehen, dass wir ohne Gott verlorene Leute sind. Und das muss man den Menschen sagen. Gott weiß das. Deshalb hat er Jesus geschickt. Der ist für uns in die Bresche gesprungen, als wir noch auf der anderen Seite waren. Das, dass wir Gott gehören dürfen, ist nicht unser Verdienst. Es ist unbegreifliches und unverdientes Geschenk, nicht Geschäft. So, dritter und letzter Punkt. Gott hat mehr mit uns vor, als wir uns träumen lassen. Ja, da kann ich aus meinem Leben erzählen, stundenlang. Jesus, deine Sonne geht für dich auf. Das ist jetzt das Großartige. Gott macht mit Leuten, die so unmöglich und verkehrt sind, seine Pläne. Und er macht nicht nur Pläne, er führt sie auch aus. Ich bin mir sehr bewusst, wie verkehrt ich war, als ich noch nicht bekehrt war. Und wie viel Zeit es gedauert hat, bis sich da mal was geändert hat. Auch nach der Bekehrung. Wie oft denke ich, wenn ich hinter die Kulissen von Gemeinden und Gruppen und christlichen Werken schaue, normalerweise müsste der ganze Laden doch längst bankrott sein. Vielleicht nicht hier, aber ich war viel unterwegs in Deutschland. Was da für Typen in seinem Namen zusammen sind. Martin Hacker. Das ist ein Typ. Der hat so seine eigene Art. Aber wenn ihr ihn kennenlernt und wenn er zu euch spricht, ihr werdet merken, der Mensch ist grundehrlich. Was er sagt, ist echt und was er von der Schrift sagt, ist wahr. Obwohl er so seine ganz eigene Art hat. Aber das ist ja gerade das Schöne. Das ist ja auch die Vielfalt, die wir haben dürfen. Aber wir erleben das in der Gemeinde, so habe ich die Arche kennengelernt vor 2 Jahren. Da werden rücksichtslos die Ellenbogen eingesetzt. Da geht's um Mobbing. Wer nicht laut genug schreit, der wird runtergetrampelt und kommt unter die Räder. Und Ansichten haben die und Umgangsformen. Also die haben sich vor 2 Jahren angebrüllt. Die haben ja mit Recht gesagt, lass uns den Schuppen zumachen vom Nordwestbund. Die haben ja nicht damit gerechnet, dass der alte Wiesner da auf einmal um die Ecke kommt. Ich aber auch nicht. Ich wollte ja eigentlich nur meinen Stromtarif ändern. Und der Handelsvertreter, der mit dem Strom zu mir kam, der war gläubig und war in der Arche und hat gesagt, komm doch mal vorbei. Und da haben wir das Dilemma erlebt. Aber der Herr hat Gnade geschenkt. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es kommen neue Leute rein, sie fühlen sich wohl. Preis dem Herrn. Wenn das in Lübeck geht, warum soll das in Lauenburg nicht möglich sein? Natürlich ist das möglich. Und der Herr kennt euch. Und er verlässt euch auch nicht. Der meint das gut mit euch. Und ich garantiere euch, die Gemeinde wächst zu neuem Leben. Ich behaupte das einfach mal so. Ich habe die Zuversicht, weil ich das erlebt habe. Nicht nur hier. Wir haben ja ein 50 Gemeinden gegründet im Lauf der Jahre. Hat überall funktioniert, funktioniert hier auch. Warum? Weil Menschen anfangen, immer wieder ihre Knie vor Gott zu beugen und Gott bitten ihn um seine Vergebung. Sie lassen den Geist Christi an sich arbeiten und deshalb gebraucht Gott sie doch, statt ihrer Vergangenheit, egal wo sie herkommen, Terroristen, Rotlichtmilieu. Gott kennt sie, Gott liebt sie, wo wir sagen müssen, wie kannst du solche Menschen lieben? Gott liebt sie und er kümmert sich um sie und er kümmert sich um euch. Gott gebraucht sie doch, er gebraucht uns und er baut mit uns sein Reich. Und die Gemeinde wird wachsen, denn er ist der Baumeister. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, können wir zuschließen. Gott ist der Baumeister. Wir dürfen beten und es passiert etwas. Kommt was Neues. Bei uns auch. Ich mache ein Seminar für Älteste. Älteste Studienkurs, Ältestenseminar. Hab 11 Leute da sitzen und keiner ist bereit, den Dienst zu übernehmen. Was macht der Herr? Schickt mir 2 Brüder von außen. Es geht. Es geht. Die waren auf einmal da. So. Und sie haben tatsächlich auch das Fundament, diesen Dienst zu übernehmen. Sie können beide predigen, sie sind lange im Glauben. Ja, preis den Herrn. Gott gebraucht Menschen. Unter den ersten Jüngern waren Choleriker und Verräter und Feiglinge, Leute, die mit den Römern Geschäfte machten und Untergrundkämpfer, die den Geschäftemachern am liebsten an den Hals gingen, wenn man sie nur ließe. Das war so eine richtig feine Gesellschaft. Und aus dieser Gesellschaft baute Jesus sein Reich. Und dieses Reich lebt und wächst bis heute. Wenn ihr euch mal damit beschäftigt, wie die Stadt Korinth ausgesehen hat, bevor Paulus dahin kam, das war Chaos und Sünde, Fuhl ohnegleichen. Aber Gott hat mehr mit uns vor, als wir uns räumen lassen. Was ist denn euer Lebenstraum? Karriere? Das große Geld? Ansehen und Macht? Glück und Geborgenheit? Jeder hat seine Träume. Aber wer Gott folgt, der riskiert seine Träume. seine eigenen Pläne aufs Spiel. Aber er erlebt auch, wie Gott ihn Wege führt, die er sich nie selbst hätte ausdenken können. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich mir nicht träumen lassen, einmal auf einer Kanzel zu stehen oder viele sehr interessante Menschen kennenzulernen. Ich weiß nicht, was Gott noch alles mit mir vorhat. Ich möchte offen sein für seine Pläne mit mir. Aber das Aufregendste und Größte war immer und wird immer sein, mitzuerleben, wie Menschen das Leben mit Jesus wagen. Das erleben wir. Bei uns in der Arche sind momentan 2 Menschen auf dem Weg zur Bekehrung. Und ich bin schon dabei, mich auf den Glaubensgrundkurs und auf ein Taufseminar vorzubereiten. Wenn die soweit sind, ist alles fertig. Mit Gott leben macht das Leben nicht unbedingt leichter. Manche Dinge werden sogar schwieriger, denn Christen können nicht gleichgültig an der Not anderer Menschen vorbeileben. Aber eins bleibt, wer Jesus wirklich begegnet ist, der will nie mehr zurück. Denn Jesus zu haben, ist das Größte, was ein Mensch erreichen kann. Ich wünschte nur, ich könnte Ihnen leidenschaftlicher vorleben, was es bedeutet, Gottes geliebtes Kind zu sein. Von Politikern kann man oft den Spruch hören, zu ihrer Politik gebe es keine Alternative. Das war Frau Merkels Sprichwort über 16 Jahre. Und das ist grundsätzlich falsch. Vielleicht müssen wir es der Pastorentochter noch mal klar machen. Denn es gibt zu dem, was Menschen planen und tun, immer Alternativen. Aber zu Jesus gibt es wirklich keine Alternative. Das ist das Einzige im Leben eines Menschen, zu dem es keine Alternative gibt. Keine Alternative, die Zukunft hat. Weil Jesus uns zum Vater zurückbringt, der unser Schöpfer ist und der uns liebt. Wir sind alle auf ihn hin geschaffen. Unser Hauptproblem ist doch, oder das Hauptproblem von vielen Menschen draußen, ist doch, dass sie losgelöst von Gott leben. Ich wundere mich immer, wenn in den Gemeinden so viel über Heilung gesprochen wird. Und es geht immer um körperliche Heilung. Wo doch die wichtigste Heilung ist doch die, dass die Beziehung zwischen Gott und Menschen wieder in Ordnung kommt. Ich kann mit einem kranken Bein oder mit einem kranken Arm in die ewige Herrlichkeit gehen, das wird neu. Aber wenn ich Jesus nicht habe, komme ich da gar nicht an, da wird gar nichts neu. Jeder, der heute Morgen hier ist und tief in seinem Inneren spürt, dass er Jesus braucht, um das Leben zu haben, das sich lohnt, dem will ich Mut machen, und ganz plötzlich persönlich und dringend einladen, öffne dich neu seiner Liebe. Du bist unendlich geliebt und du weißt mehr, als du glaubst, wie Gott dich liebt. Mach dir nicht länger selbst was vor. Du kommst alleine mit den Verkehrtheiten deines Lebens nicht zurecht. Auch mit den Verkehrtheiten, die diese Gemeinde durchleben musste. Da kommst du aus eigener Kraft nicht mit zurecht. Das Geheimnis liegt immer im Loslassen. Nicht im Ärgern, nicht im Nachtreten, sondern im Loslassen. Gott die Ehre geben. Aber das schafft keiner von sich alleine. Denn ohne Gott fehlt dir die wichtigste Beziehung, die ein Mensch überhaupt haben kann. Die Beziehung zu seinem Schöpfer. Und dann können wir über Gesundheit reden. Wir machen am 8. August bei uns in der Arche einen Heilungsgottesdienst, wo wir für unsere Kranken beten, mit Handauflegung und Salbung, damit die Gemeinde sich endlich wieder daran erinnert. Auch das gab's ja, was weiß ich, wie lange nicht mehr. Für uns gilt, wagen wir es doch, unser Leben Gott einfach anzuvertrauen, egal was war. Wir gucken nicht nach hinten. Gottes Wort sagt, wer nach hinten guckt, ist zum Dienst untauglich. Wir gucken nach vorne. Und vorne ist Hoffnung. Hinten ist Vergangenheit. Ohne Gott fehlt uns die wichtigste Beziehung, die ein Mensch haben kann. Und deshalb wagen wir es, unser Leben ihm anzuvertrauen. Ich komme zum Schluss. Gott hat für jeden einen Plan, der ein erfülltes und von Gott reich gemachtes Leben, für das er für jeden Menschen ein von Gott reich gemachtes Leben vorsieht. Gott hat mehr mit uns vor, als wir uns zu träumen wagen. Amen.